Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Carolina Hurricanes sind das Team, auf das ich heute in der Vorschau auf die Saison 2024-2025 schaue. Die Hurricanes waren ja in den letzten Jahren immer wieder ein Titelfavorit und wir schauen mal, wie sich das letztes Jahr gestaltet hat und was in der neuen Saison zu erwarten ist. Bevor ich das aber mache, der Hinweis, ihr könnt den Podcast auf mehrere Arten unterstützen. Zum einen, wenn ihr über paypal.me entweder einmalig was mit beitragen wollt oder über SteadyHQ auf ein Abo zurückgreifen wollt, könnt ihr dem Podcast helfen. Ihr könnt die Folgen teilen, ihr könnt sie bewerten und natürlich abonnieren. Alles davon hilft dem Podcast bei der Reichweite und auch bei der Art und Weise, wie ich weitere Dinge produzieren kann. Damit gehen wir nach North Carolina, wir gehen nach Raleigh und wir gehen zu den Carolina Hurricanes. Und die Carolina Hurricanes, die hatten letzte Saison mal wieder eine ganz gute Spielzeit. Carolina hatte eine Bilanz von 52 Siegen, 23 Niederlagen, 7 Mal den Extrapunkt. Das waren 111 Zähler. Das war knapp hinter den New York Rangers, der zweite Platz in der Metropolitan. Das war gleichzeitig auch der zweite Platz in der Eastern Conference. Tatsächlich hatten sie also in der regulären Saison mehr Punkte als der spätere Stanley Cup Champion von den Florida Panthers. Ja, in den Playoffs gab es mal wieder den Vergleich mit den New York Islanders. Den Vergleich mit den New York Islanders, den konnten sie am Ende dann deutlich für sich entscheidend 4-1, aber in der zweiten Runde, da war gegen die New York Rangers Schluss, das heißt also die Saison endete in der zweiten Runde. Das ist insoweit interessant, 2018, da hat Rod Brind'Amour das Team übernommen und seitdem sind sie immer in den Playoffs gewesen. Sie haben zweimal das Conference Final erreicht, sie haben im Grunde, wenn man es so will, in jedem Jahr eine Playoff-Serie gewonnen. In der einen Spielzeit war das nur die Qualifying-Runde, aber sie sind eben eine feste Größe in den Playoffs und sie sind auch eine feste Größe, was die Performance in den Playoffs betrifft. Nur, komme ich auch nachher noch zu, es ist auch immer so, dass sie den ganz großen Wurf noch nicht geschafft haben. Trotzdem hat Rod Brind'Amour im Sommer, in der Sommerpause, einen neuen Vertrag bekommen und das war vielleicht so die wichtigste Nachricht aus Sicht der Carolina Hurricanes, dass eben der Chefcoach dort verlängert hat. Es war dieses Mal auch, fand ich jedenfalls, wesentlich weniger Diskussion als beim letzten Mal. Da gab es ja mehrere Gerüchte, dass er eben dann entsprechend woanders hinwechseln könnte. Das war in dem Fall nicht so. Also da dann Rod Brind'Amour weiterhin Chefcoach bei den Carolina Hurricanes. Ansonsten im Front Office gab es noch eine Veränderung. Da habe ich auch in der Folge über die Front Office Wechsel drüber geredet. Eric Tatsky ist mittlerweile der General Manager. Und da ist es so, auch da hatte ich berichtet, dass das ja eine etwas besondere Story ist. Er ist ja früher als Blogger tätig gewesen und dann irgendwann reingerutscht in die NHL über Praktikum und so weiter. Und auch sehr interessant, dass da ja eine Art Moneypack-Geschichte, sage ich jetzt mal, passiert ist in der NHL, wo jemand, der nicht unbedingt aus dem Kreis von Spielern oder Trainern kam, dann entsprechend jetzt zum General Manager geworden ist. Also durchaus ein etwas ungewöhnlicher Weg, den die Carolina Hurricanes gehen. Ja, trotzdem müssen sie die normalen Wege oder die normalen Mittel auch nutzen und das sind natürlich Mittel wie die Free Agency, vorher wie auch Trades. Und es gab einige Abgänge und Zugänge bei den Carolina Hurricanes. Den Verein verlassen hat Jake Guentzel nach einem kurzen Gastspiel, der kam ja aus Pittsburgh vor der Trade-Deadline, war auch jemand, der, fand ich, sehr, sehr gut reingepasst hat. Da habe ich ja auch, glaube ich, gesagt dann in der Bewertung, dass er im Grunde genau der ideale Spieler ist, dort eben entsprechend, um ihnen weiterzuhelfen, dass er jemand ist, der ihnen genau das Scoring, was sie vielleicht sonst nicht unbedingt hatten, bringen kann. Er hat auch 25 Zähler gemacht in 17 Spielen, als er da war. Also sehr, sehr gut auch dort direkt eingeschlagen, direkt sich auch sehr gut verstanden mit den Spielern in der regulären Saison. In den Playoffs war es dann schon wieder ein bisschen durchwachsen. 11 Spiele, 9 Punkte, 4 Tore waren da mit dabei. Da fehlte vielleicht so ein Stück weit dann auch sein Scoring, seine Tore, um eben dann in den Playoffs weiterzukommen. Also da war das dann nicht so wie erhofft und er hat sich für die Tampa Bay Lightning entschieden. Es gab die Hoffnung natürlich in Carolina, dass man mit ihm auch langfristig einen Vertrag abschließen kann. Das ist ihnen leider nicht gelungen und das ist für mich so, glaube ich, so auch dann somit das Enttäuschendste eigentlich in der letzten oder in dieser Sommerpause jetzt gewesen. Dann Brady Shea hat den Verein verlassen, ist in Nashville. Brad Pesce ist in New Jersey. Toivo Teravainen ist zurück in Chicago. Evgeny Kuznetsov ist wieder in der KHL und Stefan Nason ist auch in New Jersey. Heißt also, wenn man jetzt Pesce und Shea nimmt, da ist das komplette zweite Verteidigerpaar weggebrochen. Also die Luxussituation, die sie vorher in der Verteidigung hatten, die ist nicht mehr ganz so da. Allerdings, sie haben sich trotzdem verstärkt in der Verteidigung. Sean Walker kam. Der war in der letzten Spielzeit erst bei Philadelphia, dann bei der Avalanche. Shane Gostisbehere kam aus Detroit. Jack Roslovic, Saison begonnen bei Columbus, dann bei New York gespielt, ist neu mit dabei bei den Carolina Hurricanes. William Carey aus Vegas und Tyson Jost aus Buffalo. Also, jetzt erst gesagt, naja, zweite Verteidigerpaar ist weg mit Shea und Pesce. Gostisbehere und Sean Walker sind mit dazugekommen. Und wir schauen mal dann auch gleich, wie sich das Ganze einsortieren wird und was wir da an Aufstellungen zu erwarten haben. Und wenn ich jetzt einfach auch mal mit der Verteidigung anfange, dann haben wir dort die Verteidigerpaare Jacob Slavin und Brent Burns. Eigentlich mit auch wieder eines der besten Verteidigerpaare, auch einfach, weil es sich super gut ergänzt. Slavin, richtiger guter Shutdown-Defenseman, wobei auch da muss ich sagen, in den letzten Jahren, er hat sich ja auch entwickelt und auch, finde ich, offensiv mittlerweile mehr zu bieten, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Hat jetzt letzte Saison 37 Punkte gemacht, 6 Tore. Ja, das ist jetzt nicht so, wie das die anderen machen. Burns hat schon wieder zweistellig gescored, übrigens bei Burns. Und Slavin zu sagen, 82 und 81 Spieler, also das sehr, sehr wichtig für so ein erstes Verteidigerpaar. Sehr zuverlässig, eben dann jeden Abend dort auch Minuten abreißend. Also das ist richtig, richtig gut, was die beiden auf dem Eis zeigen. Zweite Verteidigerpaar jetzt aktuell, Dmitri Orlov und Jalen Chatfield. Orlov vielleicht auch eher mit der Playmaking-Role hinten aus der Defensive raus. Jalen Chatfield eher fürs Grobe zuständig, das ist auch richtig gut, finde ich, zweite Verteidigerpaar weiterhin. Und Shane Gostisbehere und Sean Walker als drittes Verteidigerpaar, puh, das ist auch nicht schlecht. Also Walker war jemand, der mir in Philly gut gefallen hat. Ich hatte mich gefreut, dass die Avs ihn sich geholt hatten. Ist dann leider nicht so ausgegangen in den Playoffs, wie das sicherlich dann auch in Colorado die Erwartung war. Aber er ist auch eine gute Ergänzung, finde ich. Und sie haben, was sie eben leisten können, ist, man sagt ja des Öfteren auch, und ich werde gleich nochmal auf die Statistiken eingehen, dass die Hurricanes vielleicht auch das Problem haben beim Scoring. Und an der einen oder anderen Stelle kompensieren sie das, was vorne fehlt, was bei den Stürmern fehlt, dann eben hinten über die Defensive, weil sie einfach Spieler haben, die auch von dort treffen können. Ich erwarte bei Walker eine gute offensive Saison. Shane Gostisbehere erwarte ich auch. Also der ist auch in der Lage, von hinten dann die Offensive mit zu initiieren und da Pässe zu liefern, Tore zu liefern, vielleicht auch im Powerplay, je nachdem, wie sie dort aufstellen wollen. Also das wird sicherlich eine gute Möglichkeit sein, da auch zu kombinieren für Rod Brindamore. Wir gehen mal die Reihen ein bisschen durch, ich mache das diesmal ein bisschen anders. Wir gehen mal erstmal durch die Reihen durch und dann gehen wir nochmal auf die Statistiken zurück. Vorne im Angriff, wenn wir jetzt mal schauen, ist Sebastian Aho zu nennen mit Seth Jarvis und Andrei Svechnikov, da ist es so, dass Aho der Topscorer war in der letzten Spielzeit, hat eine Karrierespielzeit gehabt mit 36 Toren, 89 Punkten, sehr viele persönliche Bestwerte aufgestellt. Das heißt, Jarvis auch 67 Punkte, 33 Tore, das ist auch sehr gut, 32 Tore. Stürmer bei Svechnikov war es wieder so, dass es auch eine Saison war, wo er auch Verletzungen hatte, 59 Spiele nur gemacht, 52 Punkte. Also das ist eben der Punkt, wenn man sich das Scoring anguckt, vorne haben sie mit Aho jemanden, der eher ein bisschen weniger scored als Topscorer, als die Topscorer von anderen Teams. Und dahinter ist es dann eher so, dass sie als Gemeinschaft agieren, dass sie eben gemeinsam dort auch treffen. Die waren mit 277 Toren auf Platz Nummer 8, was das Scoring betrifft. Also da auch ein Team, was in Ordnung war vorne. Ne? Also es ist ja ein wirklich guter Wert, Schussquote angesprochen, war auf Platz 14. Da ist vielleicht auch, konnte so ein bisschen Luft nach oben noch sein, was den Abschluss betrifft. Das Powerplay war erstaunlicherweise auf Platz 2. Also das war wirklich, wirklich richtig gut. Und das ist etwas, ja, wo hoffentlich dann auch in der nächsten Saison aus Sicht der Carolina Hurricanes die Chemie weiterhin da ist und sie können da auch weiter gut spielen. Zweite Reihe, Jesperi Kotkaniemi und Martin Natchez und Jack Roslovic. Natchez und Roslovic, sicherlich zwei, von denen sie sich viel erwarten. Beide mit Potenzial. Natchez hat, muss ich mal gucken, das hatte ich mir notiert, der hat vor ein paar Jahren eine wirklich gute Spielzeit gehabt und hatte da auch 71 Punkte. Genau, letztes Jahr waren es nur 53 in 77. Das ist nochmal so ein bisschen so, wo man vielleicht sagt, okay, wenn er jetzt wieder in Richtung 70 Punkte kommen könnte, würde ihnen das sehr helfen und es wäre etwas, wo sie wirklich dann das Scoring, das Secondary Scoring auch bekommen könnten. Dritte Reihe mit Jordan Martinuk, zwei Drittel bleiben und William Carey ergänzt von Vegas. Auch das eine sehr gute dritte Reihe, einfach mit Jordan Stahl, auch eine Shutdown-Reihe. In mancher Playoff-Serie war die Reihe wichtiger quasi als die Scoring-Reihe, weil man da sagen musste, dass sie damit einfach den Gegner auch lahmgelegt haben. Also das ist eine Reihe, der sehr, sehr viel Bedeutung zukommt bei den Carolina Hurricanes. Und dann hinten Jack Drury, Tyson Jost und Brandon Lemieux. Unbequeme Reihe bei Drury, auch wieder junger Spieler. Auch da erwarten sie sicherlich eine Entwicklung, etwas, wo es nochmal einen Schritt nach vorne geht, wo vielleicht auch da das ein oder andere Tor dann kommt aus der vierten Reihe. Also es ist immer noch viel, viel Qualität in diesem Kader der Carolina Hurricanes, was die Defensive betrifft, vielleicht ein bisschen schlechter geworden. Was die Offensive betrifft, ist die Situation im Grunde unverändert oder so wie vor dem Trade von Jake Günzel. Ihnen fehlt einfach für mich dieser kaltschnäuzige Scorer, ein Sniper vorne, jemand, der die Tore macht, da wäre, keine Ahnung, wer zum Beispiel ein Patrick Laine wäre jemand gewesen, den ich mir sehr, sehr gut in Carolina hätte vorstellen können, der da richtig gut dann einfach nur die Abschlüsse, das heißt nur, aber die Abschlüsse als Aufgabe gehabt hätte und die hätten ihn richtig gut ergänzen können. So einer, das wäre jemand, der für mich den Carolina Hurricanes sehr, sehr viel bringen könnte. Den haben sie nicht. Wie gesagt, ne, sie hatten mit Günzel auch da eine sehr gute Lösung gefunden, aber leider ist es so gewesen, dass dann an der Stelle eben ja, Günzel den Verein verlassen hat. Ich habe über die Defensive gesprochen, ich habe über die Offensive gesprochen, aber das Thema, was ich im Moment noch ausgeklammert habe, das ist die Torhüterposition. Da lagen sie bei der Fangquote auf Platz Nummer 14, die Defensive insgesamt war die, Moment, einmal rüberscrollen, viertbeste Defensive mit 211 Gegentoren. Penalty Killing war auf Platz 1 exquisit dort. Aber sie hatten das Problem, dass sie fünf verschiedene Torhüter einsetzen mussten. Frederik Andersen mit Problemen, der hatte ja mit seiner Durchblutung Probleme, hat nur 16 Spiele gemacht in der regulären Saison. Die Hauptlast hatte Piotr Kochevkov und Antti Ranta. Die waren diejenigen, die die meisten Spiele dort absolviert haben. Waren auch insgesamt wirklich gute Zahlen, vor allem wenn man die 16 Partien nur nimmt von Andersen. Der hatte einen mega Gegentorschnitt. 1,84, 93,2 war die Pfandquote. Also Antti Ranta war eher ein gescheitertes Experiment, wenn man das dann in dem Verhältnis sieht. Aber was man eben jetzt schon raushören kann, wenig Konstanz und da eben entsprechend das Problem, dass sie sich nicht so verlassen konnten. Und wenn wir dann auf die Playoffs gucken, da war es dann am Ende Freddy Andersen, der die meisten Spiele gemacht hat. Und da waren die Quoten aber eben nicht mehr so gut. Gegentorschnitt 2,62, Fangquote unter 90%. Und das ist natürlich eine Situation, ja, die schwierig ist. Also Carolina ist eine Mannschaft, ich finde Rod Brindamore super sympathisch. Ich finde auch viele Dinge, die sie versuchen, super sympathisch. Aber ich glaube auch, dass man jetzt langsam an einem Zeitpunkt ist, wo man die Frage stellen muss, wurde aus dem, was dort möglich war und aus dem, was dort im Moment an Potenzial da ist, wirklich das herausgeholt, was man hätte herausholen können? Denn sie gehören jedes Jahr mit zu den Teams, die genannt werden, was den Stanley Cup betrifft, die immer zu den Favoriten gehören die letzten Jahre, die eine sehr gute Defensive haben die letzten Jahre, die eben, ne, wenn man sagt Defense wins Championship, einen großen Aspekt dort erfüllen. Trotzdem gelingt es ihnen nicht, weiter Erfolg zu haben als das Conference Final. Und da auch, wenn man sich das Ganze überlegt, ich meine, sie wurden beide Male gesweept. Einmal von den Bruins, glaube ich, 2019 und jetzt eben dann vor 2 Jahren von den Florida Panthers. Ja, das war eine Serie, die war viel knapper als 4-0. Trotzdem, irgendwann ist das kein Zufall mehr. Und irgendwann ist es auch kein Zufall mehr, dass du ein sehr gutes, reguläres Saisonteam bist. In der Ära Rod Brindamore haben nur die Tampa Bay Lightning, die sind auf Platz 2 und die Boston Bruins, die sind auf Platz 1, mehr Siege eingefahren. Aber was bringt dir das? Da tauschst du lieber eine Supersaison gegen mehrere sehr gute Seasons, wenn du in der Supersaison eben dann entsprechend den Stanley Cup gewonnen hast oder zumindest mal wieder eine Finalteilnahme hattest. Und da sind die Carolina Hurricanes eben im Moment an der Stelle, wo ja ich einfach Fragezeichen habe. Ist das, was Rod Brindamore macht, ausreichend? Ist dieser Stil, den sie spielen, etwas, wo man dann auch in den Playoffs erfolgreich sein kann? Ist es nicht vielmehr so, dass man sagen muss, sie haben viel, viel Masse, da sind ja diese ganzen Torschussversuche mit dabei, sie sind auch deutlich auf Platz 1, was den Corsi-Wert betrifft. Alles ganz schön, alles ganz toll, reicht auch für die reguläre Saison, um, sage ich jetzt mal, zwischen 105 und vielleicht, wenn es super läuft, 120 Punkte zu haben. Aber reicht das auch für die Playoffs? Und bisher in den letzten Jahren war die Antwort eben nein. Und da kann man jetzt natürlich überlegen, ob sie vielleicht so ein paar Stellschrauben haben, wo sie dran drehen können, vielleicht ein paar Dinge haben, wo man etwas anders machen kann und wo man dann vielleicht auch in der regulären Saison nicht ganz so gut spielt und da eben dann entsprechend nicht ganz so dominant ist, wo man aber sagen kann, wir müssen nicht vorne oder wir müssen vom Torschussverhältnis, von den Chancen, vom Chancenverhältnis nicht immer viel besser sein als der Gegner, sondern wir sind effizienter, wir machen in unseren Spielen die Tore auch mal mit wenig Torschüssen und das ist sicherlich ein Punkt, aber auf der anderen Seite, du kannst halt die Spiele auch nicht ändern. Wenn du keine richtigen klassischen Knipser hast, keine Torjäger hast, keinen 50-Tore-Stürmer in deinen Reihen hast, den kannst du dir nicht schnitzen, das ist ganz klar, den suchen im Grunde dann alle NHL-Teams und die Carolina Hurricanes haben ihn so noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es auch wieder die Möglichkeit, auch das ist natürlich ein Punkt, dann vor der Trade-Deadline sich jemanden zu holen. Ich will nur mal schauen, wie sieht's aus bei den Draft-Picks, da haben sie in den nächsten 3 Jahren alle Erstrunden-Picks, alle Zweitrunden-Picks, also da ist Potenzial da. Und ich meine, auch da wieder, letztes Jahr, das habe ich auch gesagt, sehr, sehr gut, dass sie es gemacht haben. Normalerweise sind sie da sehr konservativ. Deswegen tut mir das auch so ein Stück weit leid. Die Carolina Hurricanes waren in den letzten Jahren eine Mannschaft, die dann eher gesagt hat, wir holen uns entweder keinen Spieler oder wir holen uns einen Spieler, der uns dann auch in den nächsten 1-2 Jahren weiterhelfen kann, weil er vielleicht noch Vertrag hat, weil er vielleicht ein Restricted Free Agent ist. Jake Guentzel war das nicht. Jake Guentzel war ein Spieler, wo sie ein bisschen gepokert haben. Das hat in den Playoffs nicht funktioniert dann letzten Endes. Das hat insgesamt nicht funktioniert, weil er auch den Vertrag dann nicht bei Carolina unterschrieben hat. Und trotzdem glaube ich, dass sie auch in diesem Jahr dieses Risiko gehen müssen, denn ansonsten ist das Potenzial einfach verschwendet. Und sie werden nicht jünger. Sie werden da auch irgendwann dann an Grenzen stoßen, was auch den Salary Cap betrifft, sicherlich. Wenn wir nur einmal gucken, wenn ich das schon sage, sie werden nicht jünger, wie eigentlich so die Alterssituation ist, auch bei den Leistungsträgern, auch da muss man ja immer einen Blick drauf haben. Klar, Brent Burns ist klar, der ist 39, das ist sicherlich ein Thema, brauchen wir nicht drüber reden. Jacob Slavin, 30, Orlov 33, Gostisbehere 31, also das geht alles noch, das ist für mich noch akzeptabel. Sebastian Aho mit 27, kommt er noch in seine Prime? Vielleicht hat er jetzt auch eine Explosion, vielleicht macht er mal 100 Punkte, vielleicht macht er wirklich mal 40 plus Tore, wäre natürlich durchaus möglich. Und ansonsten ist das auch so vom Verhältnis her, wenn man jetzt Jordan Staal ausnimmt und Jordan Martinuk, auch bei den Stürmern schon noch sehr, sehr gut. Jasper Fast, der ist auch schon über 30, aber alle anderen sind noch unter 30. Selbst William Carey, den ich, wenn man nicht gefragt hätte, wahrscheinlich über 30 einsortiert hätte. Also es ist noch etwas da, aber Carolina, meiner Meinung nach, muss jetzt irgendwann mal der wirklich richtig tiefe Lauf kommen. Klar, Meisterschaft ist auch immer eine gewisse Glücksfrage, aber nur mit, ja, wir erreichen locker die Playoffs, ja, wir gewinnen mit Heimrecht die erste Runde und wenn es gut läuft, kommen wir noch eine weiter ins Conference-Finale. Ich glaube, das ist irgendwann nicht mehr das, was in Carolina möglich sein sollte und dementsprechend ist da für mich jetzt mehr Druck da. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich glaube, die Medienlandschaft in Carolina ist nicht so, dass da riesig Ärger gemacht wird, wenn sie da eben entsprechend früher rausfliegen, aber für mich jetzt erstmal aus meiner Warte würde ich das schon so beurteilen und kleiner Vorgeschmack. Wenn alles passt, dann kann ich mir das Ganze vielleicht auch mal persönlich angucken, wie es da zumindest bei den Carolina Hurricanes aussieht, wenn sie zu Gast sind bei anderen Teams, nicht direkt in Carolina, aber warten wir mal ab, wenn das alles in trockenen Tüchern ist. Dann noch einmal natürlich der Blick auf die Quote. Die Quote war 1 zu 140, als ich die Liste erstellt hatte. Von daher sind sie da einsortiert auf Platz Nummer 6. Da kann man jetzt zum Beispiel auch mit dem Team, was jetzt als nächstes kommt, mit der Colorado Avalanche, die sind auf 5 einsortiert, kann man sicherlich drüber streiten, ob sie da jetzt vielleicht auch vor denen sein sollten. Auch die Devils sind sicherlich ein gutes Team. Auch da könnte man argumentieren, dass Carolina davor ist. Interessant ist, wenn man das jetzt so sieht, sie sind einsortiert vor den New York Rangers. Vollkommen andere Situation, weil die Rangers Spieler haben, die sehr viele Punkte machen können. Die haben auch einen sehr guten Stammtorhüter mit Shesterkin, aber eben dann eine etwas andere Situation, was die Tiefe betrifft, auch was die Verteidigung und die Art und Weise zu spielen betrifft. Vollkommen gegensätzlich teilweise die Philosophien der Teams. Also da auch schwer für mich, das Ganze dann so einzusortieren, was die Leistungsfolge betrifft. Und noch kurz der Blick natürlich dann entsprechend auf die Metropolitan. Vorne habe ich aktuell ein bisschen die Devils, werde ich darauf eingehen in deren Folge. Dann wäre Carolina da mit den New York Rangers auf 2 oder 3. Da würde ich sie erwarten. Alles andere darunter würde mich schon sehr enttäuschen. Da müssten schon irgendwie alle verletzt sein, auch die Torhüter oder speziell die Torhüter vielleicht in der Situation. Also von daher wird es erstmal wieder eine ganz gute Regular Season und dann schauen wir mal, was die Carolina Hurricanes leisten können. Das war meine Vorschau auf die Hurricanes. Morgen geht es dann weiter mit der Colorado Avalanche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.